Wie kann ich besser erholen, auch wenn ich eigentlich gar keine Zeit dafür habe? Genau darüber sprechen wir in dieser Episode. Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. So, der Urlaub steht für viele Menschen an oder sie sind gerade mittendrin oder haben ihn gerade gehabt. Und Fakt ist, dass viele Menschen, auch wenn der Urlaub eigentlich zur Erholung da sein sollte, erschöpfter und mit weniger Energie zurückkommen, als sie eigentlich gestartet sind. Und ich werde oft gefragt, wie kann ich denn besser erholen, schneller erholen, effektiver erholen? Und ich habe dazu schon mal eine Episode gemacht, die Auf und Ab Episode Nummer 8. Ich werde die auch in den Shownotes verlinken, wo ich die Gründe und auch viele wertvolle Strategien, wie man sich besser auf den Urlaub vorbereiten kann, wie man besser in den Urlaubsmodus reinkommt, erklärt. Heute ist keine Fortsetzung, aber es geht in die gleiche Richtung. Und zwar möchte ich mit euch drei Strategien teilen, drei Tipps, die man im Urlaub, aber auch im ganz normalen Alltag, am Wochenende oder auch an jedem normalen Arbeitstag nutzen kann, um besser zu erholen. Das Besondere ist aber an diesen drei Strategien, dass sie keine zusätzliche Zeit benötigen. Denn eine der Hauptausreden, die ich immer wieder höre, ist, ich habe keine Zeit. Und es stimmt, die meisten Menschen sind jede Minute des Tages durchgetaktet. Umso wichtiger, dass es auch Strategien gibt, die eben keine zusätzliche Zeit brauchen, sodass es in jeden noch so vollgepackten Alltag reinpasst. Tipp Nummer 1. In diesem Jahr ist eine sehr, sehr spannende Studie rausgekommen, die viel zitiert und viel diskutiert wird. Es ist von einem Forscherteam rund um Dr. Mike Schmidtgen von der Universität Heidelberg. Er hat eine faszinierende Studie veröffentlicht. Und zwar dieses Team wollte herausfinden, was denn passiert, wenn man Erwachsenen, jungen Erwachsenen in diesem Fall, für 72 Stunden komplett den Zugang zu ihrem Smartphone, zu ihrem Handy verweigert, beziehungsweise wenn sie einfach 72 Stunden freiwillig darauf verzichten. Und dazu wurde den Studienteilnehmenden wurden zweimal ins MRT geschickt, und zwar einmal vor dem Entzug des Handys und einmal danach. Und während sie im MRT waren, wurden ihnen verschiedene Bilder gezeigt. Und zwar zum einen von aktiven Smartphones, also wo man wirklich das Display gesehen hat. Dann von inaktiven, wo man zwar ein Smartphone, ein Handy gesehen hat, der Bildschirm aber dunkel war. Und dann auch noch von neutralen, alle möglichen Alltagsgegenständen. Und das Ergebnis war faszinierend, um nicht zu sagen überraschend. Denn auch wenn die Teilnehmenden dieser Studie subjektiv keine großen Veränderungen bemerkt haben, zeigten sich in ihren Gehirnen sehr, sehr signifikante und messbare Unterschiede. Und ohne jetzt in alle Details hier reinzugehen, aber vor allem in zwei Hirnregionen konnten nach nur 72 Stunden deutliche Veränderungen festgestellt werden, und zwar im sogenannten Nucleus Accumbens oder im Englischen Nucleus Accumbens, bekannt oder wird viel in der Suchtforschung analysiert. Das ist eine Region, die im weitesten Sinne zuständig für Belohnung, aber auch für Verlangen, im Englischen Cravings, ist. Und eine andere Gehirnregion, wo signifikante Unterschiede festgestellt werden konnten, ist der abgekürzt ACC, der anteriore zinguläre Cortex. Das kann man so wie so eine Art Schaltzentrale für Aufmerksamkeit, aber auch für Impulskontrolle und emotionale Regulation festhalten. Und zusätzlich dazu konnten die Forscher zeigen, dass in dem gesamten Nervensystemkonstrukt, in den ganzen Schaltkreisen, die sich mit den Dopamin- und Serotoninrezeptoren beschäftigen, dass auch da signifikante Veränderungen festgestellt oder Auswirkungen festgestellt werden konnten. Zusammenfassend kann man, und ich werde die Studie auch verlinken, wer da tiefer reingehen möchte, aber man kann die Botschaft wie folgt interpretieren. Das heißt, selbst wenn man nicht das Gefühl hat, süchtig nach dem eigenen Handy zu sein, und ich glaube, die meisten würden sagen, ja, ich bin schon viel am Handy, aber süchtig bin ich nicht. Und diese Ergebnisse lassen sich eben so interpretieren, dass obwohl man nicht das Gefühl einer Sucht hat, reagiert unser Gehirn bei Entzug durchaus sehr ähnlich, wie es eben bei anderen Formen von Abhängigkeiten, ob das Drogen wie Kokain, wie Heroin, wie Alkohol ist oder auch Spielsucht. Und das eben schon nach 3 Tagen. Das ist, oder was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Man kann eben auch im umgekehrten Schluss festhalten, dass es nur 3 Tage braucht, um diese positiven Effekte im Sinn einer Reskalierung oder einer wieder ins Gleichgewicht bringen, zumindest partiell, von unserem Dopaminsystem, was eben durch den täglichen, stundenlangen Handyverbrauch sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und früher dachte man, dass man da schon so eine Auszeit von 30 Tagen braucht, um da spürbare und messbare Veränderungen hervorzurufen. Aber diese Studie zeigt eben, dass schon 72 Stunden ausreichen, um positive Veränderungen im Dopamin, im Serotoninsystem zu kreieren. Also die Dinge, die für unser Wohlbefinden und insbesondere Serotonin für unser Glücksempfinden auch sehr, sehr entscheidend sind. Das heißt, Smartphone hat Veränderungen auf unser Gehirn. Ich glaube, damit erzähle ich nichts Neues. Aber auch der Entzug, sprich eine kleine Pause, kann auf biochemischer Ebene in unserem Gehirn schon wirklich relevante Veränderungen auslösen. Das heißt, meine erste Empfehlung, mein erster Tipp, der idealerweise am Urlaubsstart gemacht werden kann, aber selbst wenn der Urlaub schon vorbei ist, auch am nächsten Wochenende oder wann auch immer gemacht werden kann, mal eine 72 Stunden Handy-Auszeit sich zu nehmen. Und bevor ihr jetzt abschaltet und sagt, okay, da müsste ich jetzt den Podcast beenden und kann auch sonst nichts mehr machen, weil ich nutze mein Handy für die Navigation, fürs Musikhören, um geweckt zu werden, als Notfallnummer etc. Es gibt so viele Funktionen, deshalb heißen sie auch Smartphone, weil sie eben sehr tief in unser Leben eingedrungen sind und viele Aufgaben, auch sinnvolle Aufgaben übernehmen. Und trotzdem glaube ich, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, mal es alles das so zu organisieren, dass wir für 72 Stunden einen Reset, eine Rebalance unseres Dopaminsystems triggern sollten. Und es geht. Man kann zum Beispiel eine Notfallnummer hinterlegen. Wenn man zum Beispiel Freunde in seinem Leben hat oder Partner, Partnerin, kann man entsprechend den Menschen sagen, bitte ruft auf diesem Handy an, falls es einen Notfall gibt. Also informiert die Leute um euch rum. Wir reden hier nur über 3 Tage, 72 Stunden, das ist jetzt auch nicht die Welt. Wenn man das zum Beispiel Freitagmorgen anfängt und dann bis Montagmorgen, dann ist es schon so. Die Idee des Fastens ist ja in vielen Bereichen nachweislich positiv, ob das im Bereich Ernährung geht oder verschiedene andere Dinge. Und so ist eben auch hier, dass ein Verzicht über einen gewissen Zeitraum sehr, sehr wertvoll ist. Und wenn ihr im Urlaub seid und sagt, ich brauche aber Google Maps oder wie auch immer oder zum Wandern, man kann das Ganze auch sich zum Beispiel beim Wandern eine Route runterladen und dann in den Offline-Modus gehen, sodass es nur über GPS funktioniert. Also es gibt Wege oder auch einen Wecker. Es gibt für 5 € im Drogeriemarkt einen analogen Wecker. Nehmt das bitte nicht als Ausrede, dass ihr so ein wichtiges Element oder eine wichtige Strategie, wenn ihr es grundsätzlich möchtet, wenn ihr sagt, ist nicht mein Ding, habe ich keine Lust drauf, dann ist das für mich okay. Wenn ihr es aber mal versuchen wollt und euch diesen wohltuenden Effekt gönnen wollt, dann nehmt nicht diese kleinen Dinge, was man sonst mit dem Handy macht, als Ausrede, um es am Ende nicht zu tun. Und hier ist es systemimmanent. Diese Strategie kostet keine Zeit. Im Gegenteil, sie bringt uns sogar sehr viel Zeit, weil man eben viel weniger Zeit auch am Handy verschwendet. Ist ja nicht nur alles sinnvoll, was man am Handy tut, sondern bei den meisten Menschen zumindest, mir inklusive, ist auch viel Zeit dabei, was eigentlich sinnlos ist. Da kann man wirklich ohne Zeitaufwand etwas sehr Sinnvolles für die effektive Erholung tun. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber viele Menschen berichten mir, wenn sie in den Urlaub gehen, dass sie nicht sofort im Urlaubsmodus, im Erholungsmodus waren, sondern dass es gedauert hat. 2 Tage, 3 Tage, vielleicht auch länger, um mal so richtig runterzukommen. Und auch wenn das normal wirkt, weil die meisten das so haben, heißt das noch lange nicht, dass es normal ist. Es ist ein sehr klares Indiz dafür, dass das eigene Nervensystem sehr starr geworden ist. Auch da haben wir schon in verschiedenen Episoden Sterben zugeredet, also hier nur die Highlights für unser Nervensystem. Das autonome Nervensystem hat im Prinzip zwei Modi. Das eine ist der Stressmodus, der Sympathikus, und das andere ist der Erholungsmodus, der Parasympathikus. Und der Default-Modus, also der Normalzustand, ist, dass wir erholt sind, also im Erholungsmodus sind, denn dann sind wir in Sicherheit, wir haben keine Gefahr. Und dieser Gefahrmodus, der ist nur für konkrete Gefahren konzipiert, wenn man in Lebensgefahr früher war, einen Kampf kämpfen musste. So, aber heutzutage sind die Menschen stundenlang, teilweise die gesamte Wachzeit oder auch in der Nacht in diesem Sympathikus verhaftet. Und dadurch fällt es ihnen schwerer, in den Erholungsmodus umzuschalten. Das heißt, das Nervensystem ist unflexibel, unspritzig geworden. Und es gibt viele Strategien, wie man das machen kann, aber heute möchte ich vielleicht die einfachste überhaupt darstellen. Und zwar basiert sie auf einem physiologischen Mechanismus, den wir alle in uns haben, den müssen wir nicht üben, trainieren, uns angewöhnen oder so, der ist da und der nennt sich respiratorische Sinusarrhythmie. Diesen Fachbegriff muss sich kein Mensch merken, außer man möchte es und ist da im Detail interessiert. Wichtig ist die Funktion. Es handelt sich dabei um einen Mechanismus, der dazu führt, wenn wir länger ausatmen als einatmen, dann sendet unser Gehirn ein Signal an das Nervensystem, dass wir unseren Pulsschlag verlangsamen sollen. Das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr abstrakt, deshalb erkläre ich ganz kurz auf Überschriftenebene die Mechanismen. Und zwar ist es so, wenn wir ausatmen, dann reduziert sich in unserem Herzen das Volumen unseres Herzmuskels etwas, weil es vom Zwerchfell etwas komprimiert wird. Wenn jetzt das Volumen des Herzmuskels sinkt, dann steigt dadurch die Blutflussgeschwindigkeit. Diese ansteigende Blutflussgeschwindigkeit wird von ein paar Neuronen, die sich Sinusknoten nennen, bemerkt, realisiert, gemessen und sendet ein Signal hoch in unser Gehirn, was sagt, Blutflussgeschwindigkeit im Herzmuskel etwas zu hoch, bitte gegensteuern. So, und dadurch sendet das Gehirn ein Signal nach unten und sagt, Pulsschlag verlangsamen, autonomes Erregungslevel senken, sprich Stresslevel senken. Und so können wir eben über das deutlich längere Ausatmen, in der englischen Fachliteratur ist hier der Fachbegriff Exhalation Emphasized Breathing, also die Überbetonung des Ausatmens, können wir unseren Pulsschlag verlangsamen, unser Stresslevel, unser autonomes Erregungslevel senken. So, und die einfachste Art, das zu tun, ist wie folgt. Und zwar verteilt über den Tag brauchen wir 8-mal die gesamte Lunge ausleeren. Das war jetzt ein bisschen holprig formuliert, deshalb ich mache es nochmal. Also 8-mal über den Tag verteilt atmen wir alles aus dem Körper aus, was wir haben. Typischerweise atmen die meisten Menschen eher relativ flach. Das ist diese gestresste Brustatmung. So, man hat noch eigentlich viel, was man ausatmen könnte, aber man atmet schon wieder ein. Das ist einfach Angewohnheit. Und was ich euch bitten möchte, ist einfach 8-mal am Tag ganz auszuatmen. Sonst nichts. Einfach nur ganz ausatmen, bis die Lunge wirklich leer ist und dann wieder einzuatmen. Es dauert ein paar Sekunden einmal und das 8-mal über den Tag verteilt. Es kostet auch hier wieder keine Zeit, denn wir atmen ja sowieso. Wir atmen sogar sehr häufig, ungefähr, je nachdem, welche Frequenz ihr habt, 20.000 Mal am Tag. Und von diesen 20.000 Mal ausatmen ist meine Empfehlung, 8-mal davon. Es ist, ich habe es ausgerechnet, 0,04%. Also so gut wie nichts. Einfach mal ganz ausatmen. Und wenn man das über ein paar Tage und Wochen macht, dann trainieren wir eben diese Spritzigkeit des Nervensystems. Wir werden besser darin, aus dem Stressmodus in den Erholungsmodus zu schalten, über den Vagusnerv, ein sehr zentraler Spieler in diesem Sympathikus-Parasympathikus-Spiel. Lernt das Nervensystem wieder runterzufahren. Das lässt sich dann tatsächlich auch messen. Es gibt eine Kennzahl, die sogenannte Herzratenvariabilität, die genau das ausdrückt, wie gut sind wir zwischen Stress und Erholung hin und her zu schalten. Und diese Übung, die ich gerade dargestellt habe, 8-mal am Tag, 1-mal jeweils ausatmen, bis die Lunge leer ist, das war's, führt oder kann dazu führen, ist keine Garantie bei jedem, aber kann dazu führen, dass auch die Herzratenvariabilität entsprechend ansteigt. Auch das 0,0 Sekunden zusätzlichen Zeitaufwand, aber eine Verbesserung der Erholungsfähigkeit. Und Tipp Nummer 3, und da muss ich kurz eine Geschichte erzählen, für diese Empfehlung werde ich sehr häufig beschimpft, nicht im echten Leben, aber auf Social Media. Es gibt ein Video von mir, wo ich über diesen Tipp im Detail spreche, und der hat so um die 2,5 Millionen Aufrufe auf Instagram. Und wenn man sich mal die ganzen Kommentare durchliest, es waren heute Morgen, als ich das hier vorbereitet habe, ungefähr 1300 Kommentare. Und ich habe nicht durchgezählt, aber ich würde mal sagen, so gut die Hälfte davon sind eher negativ, und manche davon, das sieht man dann in so einem Kommentar auf Instagram, werden gar nicht angezeigt, weil sie Schimpfwörter beinhalten, sind eher negativ. Und das ist deshalb beachtlich, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse dahinter so stabil und so unanfechtbar sind, und trotzdem haben Menschen subjektiv große Ablehnung gegen diese Empfehlung. Und das ist, jeden Tag zur weitgehend gleichen Zeit aufzustehen und auch ins Bett zu gehen. Und ich verstehe jeden, der jetzt sofort sagt, oh, ist aber anstrengend. Wir Menschen lieben Flexibilität. Wir wollen, dass wir alles flexibel gestalten können, wenn wir mal nachts lange auf oder ausgewesen sind, was zum Leben dazugehört. Alles gut, aber dann wollen wir natürlich länger schlafen, weil wir wollen genug Zeit schlafen. Und das ist so einer der Hauptkritikpunkte, dass, wenn ich den Menschen sage, guckt mal bitte, dass ihr ziemlich zur gleichen Zeit aufsteht, selbst wenn ihr mal eine kürzere Nacht hattet, dann verstehen die Menschen das nicht, weil sie sagen, der Körper nimmt sich schon den Schlaf, den er braucht, etc. Aber das stimmt nicht. Es ist eine veraltete Hypothese, dass die Schlafdauer wichtiger sei als der Rhythmus. Das ist widerlegt. Und es hat Gründe. Wir verstehen unseren zirkadianen Rhythmus, die innere Körperuhr, mittlerweile sehr genau. Und da hängen Hormonausschüttungen dran, wie Cortisol, wie Melatonin etc. Da hängt und die Entwicklung unserer Körperkerntemperatur dran, was ein ganz wichtiges Element in unserer täglichen Steuerung von unseren physiologischen Prozessen ist. Da hängt die Schlafarchitektur, Tiefschlaf, REM-Schlaf etc. dran. Und wenn wir hier zu sehr rumspielen, das heißt die Aufstehzeit und zu Bettgehzeit zu stark variieren, dann gerät das alles in Unordnung. Das nennt sich Social Jetlag, also etwas, was mit einem Reise-Jetlag vergleichbar ist, aber eben nicht durch das Überqueren von Zeitzonen, sondern durch Aktivitäten, soziale Aktivitäten ausgelöst wird. Und was ich jetzt hier sage, das ist nicht so ein Selbstoptimierungsding, so ein Biohacking-Ding oder so ein für Nerds, die irgendwie auch ins Eisbad steigen und alles perfektionieren wollen. Das ist wirklich eine der fundamentalsten Strategien und Empfehlungen, die wir heute haben. Und jetzt, wo wir vom Hintergrund Urlaub sprechen, viele Menschen genießen im Urlaub sehr, sehr spät ins Bett zu gehen, ganz lange auszuschlafen, weil sie denken, dass das eine Art der Belohnung ist. Fakt ist aber, es ist nicht so. Und sowohl die Erholung und damit auch die die Lebensqualität, die man im Urlaub hat, wird dadurch schon geschwächt, wenn man aus seinem zeitlichen Rhythmus geht, aber vor allem auch, wenn man zurückkommt und in den Alltag zurückgeht. Diese Umstellung wieder in den alten Rhythmus, all das löst Friktionen, löst Störungen aus, die die Erholungsqualität signifikant beeinflussen. Deshalb meine Empfehlung, wenn man im Urlaub ein bisschen mehr sich gehen lassen möchte, wenn das Teil des Konzeptes ist, ist nicht zu übertreiben. Vielleicht auf 30, maximal 60 Minuten abzuweichen, dass dieser Effekt des Social Jetlag eben nicht zu ausgeprägt ist. Und auch das, keine Frage der Zeit, es kostet keine Zeit extra, sondern da geht es um eine Entscheidung. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Tipps mal ausprobiert, mir auch mitteilt, wie sie für euch wirken. Schreibt mir auf Instagram oder in die Kommentare zu diesem Podcast auf Spotify, auf YouTube, wo immer ihr möchtet. Ihr erreicht mich, wenn ihr das möchtet. Aber es würde mich sehr interessieren, wie das für euch funktioniert. Dann bin ich mir sicher, dass ihr sowohl im Urlaub, aber auch im Alltag etwas besser erholt und euer Energielevel nachhaltig steigert. Denn das ist etwas, was wir einfach brauchen, um das Auf und Ab unseres Lebens besser meistern zu können. Und zum Schluss möchte ich mal wieder Danke sagen, denn wir kriegen wirklich viele Nachrichten mittlerweile auf den diversesten Kanälen, die sich für den Podcast bedanken, für die Gäste bedanken, die Themen, die Inhalte bedanken. Und es bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Also wenn ihr euch das nur denkt, aber nicht schreiben wollt, schreibt es gerne. Wir freuen uns da wirklich und ich lese jede einzelne Nachricht persönlich. Und wenn ich da noch eine Bitte äußern darf, die Nachricht an mich bedeutet mir sehr, sehr viel, aber was uns darüber hinaus noch helfen würde, ist, wenn ihr das auch auf Spotify, auf YouTube, auf Apple, wo auch immer ihr das hört, wirklich auch als Rezension hinterlasst und uns eine bis zu 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, dem Podcast folgt. Denn wir probieren natürlich immer wieder, euch spannende Menschen vor dieses Mikrofon zu bringen und die Show insgesamt besser zu machen. Und diese Kennzahlen, so unwichtig sie für dich vielleicht persönlich sind, so wichtig sind sie tatsächlich für manche Menschen, ob sie in diesen Podcast kommen wollen oder nicht. Das heißt, je bessere Zahlen wir hier vorweisen können, desto mehr Leute hören das auch auf den Plattformen und desto besser können wir die Show für euch machen. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die aller neuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen.